Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Isabel Reifenrath. Guten Tag.
Ich glaube nicht, dass die Wasserversorgung heute wiederhergestellt wird. Morgen vielleicht.
Niemand wünscht sich mehr den Frieden als die Menschen in der Ukraine.
Die Versorgungslage oder die Lage allgemein ist kritisch.
Dieser Frühling und dieser Sommer waren die schwersten Monate meines Lebens.
Gut, man kann sich dem Ganzen nicht entziehen. Die Nachrichtenwelt ist generell überall, aber ich kann nichts daran ändern.
Eine Ukraine ohne Ukrainer kann es nicht geben. Es wäre gut, diesen Krieg zu beenden und irgendwie zu verhandeln, selbst wenn wir am Ende einige Gebiete opfern müssten.
Die Ukraine befindet sich in ihrem dritten Kriegswinter und noch immer ist kein Ende des Krieges in Sicht. Am Wochenende wurde der ukrainische Präsident Selenskyj gefragt, wann denn der Krieg endlich endet. Seine Antwort: Wenn Russland will, dass der Krieg endet, wenn Amerika eine stärkere Position einnimmt, wenn der globale Süden auf der Seite der Ukraine und auf der Beendigung des Krieges steht. Nach nichts davon sieht es aus. Wir fragen deshalb in dieser Tagsendung: Gibt es sie noch in der Ukraine, die Hoffnung, oder zermürbt das Land langsam an den russischen Angriffskriegen? Unser Titel lautet: Dritter Kriegswinter, die Ukraine zwischen Hoffnung und Zermürbung. Seit mehr als 1000 Tagen wird mittlerweile in der Ukraine gekämpft. Auf beiden Seiten gibt es hohe Todeszahlen. Russland sagt nicht, wie viele ihrer Soldaten bisher gestorben sind. Westlichen Schätzungen nach sind es aber über 115.000. Der russische Dienst der BBC hat bisher die Namen von knapp 80.000 toten russischen Soldaten verifiziert. Auf der ukrainischen Seite sind mehr als 12.000 Zivilisten gestorben, 80.000 Soldaten. Rebecca Barth berichtet über 1.000 Tage Krieg gegen die Ukraine.
Antonina Danilevich packt mit ihrer Tochter Geschenke ein. Am nächsten Tag feiert ein Schulfreund Geburtstag. Die 44-Jährige macht alles allein, was im Haushalt anfällt. Neben Geschenken einpacken, wechselt Danilevich heute Scheinwerfer und Autoreifen, hat die neue Küche selbst aufgebaut und repariert. Früher hätte vieles davon wohl ihr Mann Oleksandr übernommen, aber der kämpft an der Front. Ich habe kein Recht, mich zu entspannen. Ich habe Kinder. Wenn ich anfange, mir Schwäche zuzugestehen, dann bekommen meine Kinder Panik. Sie brauchen eine entschlossene Mutter, damit sie wissen, dass wenn ihrem Vater im Krieg, Gott bewahre, etwas zustößt, dass zumindest ihre Mutter übrig bleibt. Ich habe keine Eltern oder Großeltern, auf die ich zurückgreifen kann. Ich habe keine Wahl. Antonina Danilevich hält durch, weil sie muss. Sie berichtet von Einsamkeit. Sie habe zwar täglich Kontakt zu Mann Oleksandr, aber liebevolle Worte tauscht das Ehepaar kaum mehr aus. Auch gemeinsame Gesprächsthemen fehlen nach fast 3 Jahren Krieg. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hatte Oleksandr 2-mal Urlaub, für je 15 Tage. Für mich ist es sehr schwer, weil ich alleine bin, weil ich einsam bin. Manche sagen, es gibt auch andere alleinstehende Frauen, aber diese unverheirateten Frauen haben das Recht, einen Mann zu suchen. Wir nicht. Wir leben den Krieg. Immer stärker werde die Distanz zwischen Front und Hinterland, sagen viele Soldaten. So auch Hanna Wassig. Früher mal hat Hanna einen Techno-Club geleitet. Heute ist sie Sanitäterin in der ukrainischen Armee und berichtet von psychischen Problemen, Schuldgefühlen gegenüber Kameraden, Hilflosigkeit und Wut auf diejenigen, für die der Krieg vermeintlich weit weg sei. Dieser Frühling und dieser Sommer waren die schwersten Monate meines Lebens. Wenn du von der Front nach Kiew zurückkehrst, wo der Krieg sehr weit weg ist und wo man gar nicht merkt, dass überhaupt Krieg ist, wo viele Menschen zwar etwas machen, aber du das nicht siehst, das ist sehr schwer. Die Soldatin spricht vor einer Gruppe Medizinstudenten. Dann steht plötzlich eine junge Frau auf. Es ist nicht alles so schwarz-weiß. Ich habe eine Wohltätigkeitsorganisation mitgegründet und saß auch vor kurzem mit meinen Kollegen im Café. Wir haben dort auf der Terrasse gesessen und unserem Freund gedacht, der gestorben ist. Für jemanden, der vorbeiläuft, sieht es aus, als hätten wir Spaß. Aber in Wirklichkeit haben wir getrauert. Auch Antonina Danilevich ist sauer. Auf Männer, die abhauen oder sich vor den Einberufungsbehörden verstecken. Auf den Staat, der es nicht schafft, genügend Soldaten einzuziehen, damit ihr Mann nach Hause kommen kann. Der es nicht schafft, die Korruption zu bekämpfen. Denn wer es sich leisten könne, kaufe sich vom Wehrdienst frei, sagt Danilevich. In den letzten Wochen war ich so frustriert über unseren Staat und unsere Regierung, dass ich, wenn der Krieg vorbei ist, meine Sachen packen und dieses Land verlassen möchte. Antonina Danilevich wünscht sich Verhandlungen und ein schnelles Ende des Krieges. Etwa ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung ist laut Umfragen auch zu Gebietsabtretungen bereit. Aber kaum jemand glaubt daran, dass auch Russland wirklich Frieden will.
Ein Drittel der Ukrainer ist bereit, Teile der Ukraine aufzugeben, wenn dann Frieden herrscht, haben wir gerade gehört im Beitrag von Rebecca Barth. Laut dem amerikanischen Meinungsforschungsinstitut Gallup will mittlerweile jeder zweite Ukrainer, dass der Krieg so schnell wie möglich endet. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth hat mit einer Ukrainerin gesprochen, die sich genau das wünscht.
Wir wollen nicht noch mehr Tränen, nicht noch mehr Leid. Eine Ukraine ohne Ukrainer kann es nicht geben. Es wäre gut, diesen Krieg zu beenden und irgendwie zu verhandeln, selbst wenn wir am Ende einige Gebiete opfern müssten. Das wäre besser, denn wir wollen keine weiteren Toten.
Im letzten Jahr hat die Kriegsmüdigkeit unter den Ukrainern stark zugenommen. Seit diesem Herbst wollen nur noch 38% kämpfen, bis sie den Krieg gewonnen haben, glaubt man der Umfrage von Gallup. Zermürbt der russische Krieg die Ukraine so langsam? Darüber wollen wir mit Christoph Brumme sprechen. Er ist Schriftsteller und Essayist. Er ist gerade im Donbass und will dort Bekannten helfen, ein Reha-Zentrum aufzubauen. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn erstmal gefragt, wie die Situation vor Ort ist und wie es vorangeht mit dem Aufbau des Reha-Zentrums.
Ja, das ist natürlich eine wichtige Sache. Die Siedlung, in der ich hier bin, ist im Süden des Oblast Charkiw. Die nächste Front ist ca. 120 Kilometer entfernt und die vielen Verletzten und Verwundeten müssen natürlich gut betreut werden. Und da ist hier ein relativ sicherer Ort, an dem man das tun kann. Ich konnte Spendengelder überbringen und ich habe ein bisschen mitgeholfen, Tarnnetze zu knüpfen. Das machen Rentnerinnen sonst. Oder Grabenlichter für die Soldaten an der Front, damit sie sich die Hände wärmen können.
Wir haben Sie gebeten, sich Gedanken zu machen, wie es die Ukrainer überhaupt bis zu diesem dritten Kriegswinter geschafft haben. Die Resilienz der ukrainischen Bevölkerung ist bewundernswert und wahrscheinlich ist sie auch genau der entscheidende Punkt, warum Putin die Ukraine noch nicht einnehmen konnte. Wie erklären Sie sich diese große Widerstandskraft?
Also die wichtigste Motivation ist sicherlich die Liebe zur Heimat. Also die Ukrainer sagen immer wieder in Gesprächen, das ist unser Land und das ist unsere Erde. Also alle wissen ja auch, dass die ukrainische Erde besonders fruchtbar ist. Hier haben die Vorfahren gelebt. Man will nicht fremdbestimmt von den Russen leben. Auch aus der Geschichte wissen die Ukrainer, welche Erfahrungen sie mit den Russen gemacht haben und ihre Vorfahren. Das ist ja nicht der erste Völkermord, den Moskauer Politiker hier in der Ukraine veranstalten. Das Zweite ist natürlich auch, es gibt einen großen Unterschied in dem Verhältnis zwischen Frauen und Männern, zwischen der Ukraine und Russland. Also Frauen in der Ukraine sind viel emanzipierter und selbstbewusster und sie wollen nicht rechtlos sein wie Frauen in Russland und wollen auch nicht diese Gewalt von Männern erfahren, die man dann erleben müsste. Sie bestärken natürlich die Männer, weiter zu kämpfen.
Das hört sich danach an, als ob die Ukrainer ganz genau wüssten, was es für sie bedeutet, wenn Russland den Krieg gewinnt.
Das ist richtig. Genau das ist der Fall. Deswegen sind auch viele Diskussionen im Westen etwas seltsam, wenn man glaubt, dass also durch Friedensverhandlungen hier die Ukraine befriedet werden kann und dass nicht so viele Menschen sterben würden, wenn der Krieg beendet werden würde. Ukrainer wissen genau, was Russen vorhaben. Sie sagen es ja auch öffentlich. Sie haben es auch vor Beginn der Invasion immer wieder gesagt. Dort kursierte immer die Zahl, dass mindestens 1,5 Millionen sogenannte Nationalisten in ja quasi Konzentrationslagern interniert werden sollen. Das sind dann also ukrainische Lehrer, das sind ukrainische Journalisten, das sind Intellektuelle und Künstler, aktive Menschen, ehemalige Soldaten. Da redet man in Russland ganz offen darüber. Das ist ein Völkermord in Wort und Tat, wie ihn die Ukrainer schon in den 30er Jahren durchleiden mussten.
Das eine ist eben diese große Angst, was dann kommen könnte, wenn man verliert. Sie haben auch angesprochen, dass man auch Kraft schöpfen kann aus der Geschichte. Ich meine, die Orangene Revolution ist noch nicht so lange her. Das war erst 2004. Da hat man für einen proeuropäischen Kurs gekämpft. Und die Menschen, die das damals gemacht haben, die leben heute noch. Glauben Sie, das ist auch entscheidend?
Also die Orangenrevolution hat ja viele positive Resultate gebracht. Ein wichtiger Aspekt zum Beispiel ist, dass danach die Archive der Geheimdienste, der sowjetischen Geheimdienste geöffnet werden konnten und viele Publikationen erfolgten über die Verbrechen der sowjetischen NKWD, ja Mörder, Massenmörder muss man sagen. Bis zur Orangenrevolution wussten etwa nur 50% der Ukrainer, was tatsächlich während des Völkermords in den 30er Jahren hier passiert war. Inzwischen sind es faktisch alle.
Hat das dann auch die Sicht auf die Sowjetunion verändert?
Sehr stark und vor allem auch auf Russland und auf Moskau. Man muss sich vorstellen, in Moskau, das sind ja die gleichen Gebäude, der Kreml und die Geheimdienstzentrale Lubjanka, in denen damals der Völkermord organisiert und geplant wurde und in denen er heute auch wieder organisiert und geplant wird.
Was man auch immer wieder liest, ist, dass die Ukrainer sich nie auf ihren Staat verlassen konnten und deshalb sehr gut darin sind, sich selbst zu organisieren. Zeigt sich das auch weiterhin jetzt im Krieg?
Also ich bemerke immer wieder, dass man ja so eine Kosakentradition wieder aufleben lässt. Die ist natürlich romantisiert, aber das Sinnbild für Kosaken ist ja freies Leben und das sind freie Krieger gewesen. Und wichtig war immer die Selbstorganisation. Ukrainer haben also keine Sehnsucht nach einem starken zentralen Staat. Die kämpfen auch nicht für den Präsidenten Zelensky, sondern sie kämpfen für sich selber. Das ist sehr wichtig jetzt im Krieg natürlich, ein hoher Grad und eine hohe Bereitschaft für Selbstorganisation und eine relativ geringe Autoritätshörigkeit. Also Ukrainer haben nicht so ein humorloses Verhältnis wie die Deutschen zum Staat.
Aber wenn man sich nicht auf die staatlichen Strukturen verlassen kann, dann stärkt das natürlich das Gemeinschaftsgefühl, dass man eher bereit ist, sich gegenseitig zu helfen. Jetzt hört man aber immer wieder, dass die Resilienz der Ukrainer nachlässt. Und es gibt auch eine neue Umfrage und demnach ist es mittlerweile so, dass die Hälfte der Ukrainer offenbar dafür sind, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Könnte das nicht auch zu einer Teilung der Ukrainer führen?
Also diesen Befund kann ich überhaupt nicht bestätigen. In meiner Umgebung, den Menschen, die ich kenne, würden diese Aussage überhaupt nicht unterschreiben. Natürlich besteht eine große Sehnsucht danach, den Krieg zu beenden. Das ist ja ganz klar, die dürfte nirgendwo größer sein als hier. Aber Ukrainer machen sich da eigentlich keine Illusionen. Also ich kenne tatsächlich wahrscheinlich niemanden, der glaubt, dass man mit Putin-Russland ja substanzielle Vereinbarungen treffen kann, die der dann auch einhalten wird. Putin hat 400 internationale Verträge gebrochen. Also ich nehme an, das wird im Westen nur eine Illusionsmaschinerie sein. Für die Ukrainer trifft das nicht zu. Da gibt es kein Entweder-Oder. Entweder verhandeln oder kämpfen. Es ist klar, wir kämpfen ums Überleben.
Aber was ist denn dann die Alternative? Gibt es denn wirklich noch eine Hoffnung auf einen Sieg?
Ja, es gibt vor allem die Hoffnung, dass man im Westen endlich wach wird. Die Eskalation wird ja weitergehen. Also ich versuche oft, diesen Krieg ganz objektiv, ganz nüchtern, ganz gefühlskalt wie ein theatralisches Drama zu betrachten. Und es ist offensichtlich, dass Russland weiter eskalieren wird. Putin genießt es auch einfach, mit der Angst der Menschen im Westen zu spielen. Und vor allem, ja, man sollte endlich verstehen im Westen, was überhaupt das Wesen dieses Krieges ist. Was ist überhaupt der wichtigste Kriegsgrund? Das sind ja nicht Sicherheitsfragen oder die NATO, sondern das Wichtigste sind die Schätze der Ukraine, die Bodenschätze, die mineralischen Ressourcen, das Ackerland, die Immobilien und so weiter und so fort. Russland kann in diesem Krieg viel, viel mehr gewinnen, als es im Frieden verlieren würde. Im friedlichen Wettbewerb kann Russland nicht mit anderen Staaten mithalten. Deshalb greift es zu kriegerischen Mitteln. Und im Westen wird man doch hoffentlich langsam verstehen, dass man selber angegriffen wird und dass man keine andere Möglichkeit hat, als sich zu verteidigen. Das heißt, die Eskalation wird weitergehen. Bis zu dem Punkt, dass in Russland dann auch endlich ja die Leute aus den Geheimdienstkreisen und Sicherheitskreisen wach werden und merken, die Ukrainer haben dieser ja, Kosten-Nutzen-Rechnung der Russen einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es ist unmöglich, die gesamte Ukraine zu besiegen oder zu besetzen.
Bei uns in Deutschland wird weiter über die Eskalationsstufen diskutiert. Die Mehrheit der Deutschen ist gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Hier ist die Angst eben groß vor einer nuklearen Eskalation. Was glauben Sie, was die Ukrainer darüber denken? Denken die, dass wir resilienter werden müssen?
Also Ukrainer lachen über sowas und fassen sich an den Kopf und ja, äußern Mitleid, dass sie noch nicht mehr gelernt haben in mehr als 1000 Tagen Krieg. Also Ukrainer können sich diese Angst gar nicht leisten. Natürlich empfinden sie die punktuell oder augenblicklich, aber die muss bekämpft werden. Das Erste, was besiegt werden muss, ist die Angst. Also im Westen darf man sich ruhig daran erinnern, dass der Westen auch Atomraketen hat. Und zwar bessere und schnellere. Ob der Sowjetschrott da überhaupt fliegt und wie viele davon auf russischem Territorium landen werden, das ist ja völlig unklar. Und das wissen die Russen auch. Ich kenne Leute, die bei den Raketentruppen in Russland und in der Sowjetunion gedient haben, die lachen über solche Angstmacherei. Weil sie wissen, das ist Unsinn, das kann Putin nicht machen.
Also sind Sie sich sicher, dass die Ukrainer weiter resilient bleiben?
Ja, absolut, natürlich.
Christoph Brumme war das, deutscher Schriftsteller. Er lebt schon sehr lange in der Ukraine und hilft im Donbass gerade ein Reha-Zentrum mit aufzubauen. Der Tag ist hier. Ein Thema, viele Perspektiven. Leider ist es immer so, beginnt ein Krieg, ist die Spendenbereitschaft am höchsten. Später gerät er in Vergessenheit, die Not der Menschen wird von neuer Not abgelöst und auch für die Ukraine wird nicht mehr so viel gespendet wie zu Beginn des Krieges. Unsere Reporterin Alicia Lindhoff hat mit freiwilligen Helfern aus Hessen gesprochen.
Vergangenes Jahr ist Jens Nasemann zum ersten Mal für einen Hilfstransport in die Ukraine gefahren. Seitdem war der 63-Jährige aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg noch dreimal dort. Die Erlebnisse lassen ihn nicht mehr los. Eine junge Frau, die beide Beine amputiert bekommen hat. Verletzte Kinder, deren Eltern getötet wurden. Große Soldatenfriedhöfe und nach wie vor ein großer Bedarf an Hilfsgütern.
Die Versorgungslage oder die Lage allgemein ist kritisch. Es fehlt an vielen. Wir wurden umarmt von wildfremden Menschen, die sich für unsere Arbeit bedankt haben. Oder ein Wirt, der, nachdem er mitbekommen hatte, dass wir Deutsche waren und dass wir mehrere Hilfstransporte schon durchgeführt haben, uns eingeladen hatte zu Wodka und Speck und so ein schwarzes Brot.
Jens Nasemann und sein guter Freund Klaus Tschirschki gehören zu keiner großen Organisation, sondern stemmen die Hilfstransporte auf eigene Faust. Die Spenden aus Hessen fahren sie nach Lviv. Von dort verteilen lokale Gruppen sie im ganzen Land. Täglich ist Nasemann damit beschäftigt, neue Spenden zu akquirieren. Für den nächsten Transport vor allem Babyprodukte von Windeln bis Säuglingsnahrung. Aber das wird immer mühsamer.
Die Spendenbereitschaft hat eigentlich im Großen und Ganzen nachgelassen. Was traurig ist, ist die Situation, dass ich in den letzten Wochen also bestimmt an die 100 E-Mails verschickt habe an Hersteller von Babynahrung, von Höschenwindeln. Und weit über 80% haben auf diese Anfragen von mir noch nicht mal geantwortet.
Im dritten Kriegswinter sammeln nach wie vor viele Privatpersonen, Organisationen oder Kirchengemeinden in Deutschland und Hessen für die Ukraine. Doch der Spendenhype nach dem Angriff Russlands im Februar 2022 ist abgeflaut. Sebastian Schecker ist Schatzmeister des Partnerschaftsvereins Deutschland-Ukraine-Moldova, kurz PDUM, in Griesheim bei Darmstadt. Er glaubt, dass manche Menschen durch die täglichen Nachrichten von Krieg und Leid abstumpfen.
Wenn sie das immer wieder hören und sehen, dann hat es vielleicht irgendwann nicht mehr die gleiche Wirkung wie am ersten Tag.
Sein Verein PDUM merkt den Rückgang allerdings nur bei den Geldspenden. Ihr großes Lager in Griesheim ist gut gefüllt. Viele Transporte gehen in die Darmstädter Partnerstadt Uschgorod, wo viele Binnenflüchtlinge untergekommen sind. Aber auch etwa nach Odessa, wo es regelmäßig russische Luftangriffe gibt.
Glücklicherweise ist die Bereitschaft, Sachspenden zu geben, nach wie vor ganz gut dabei. Viele Leute kaufen auch direkt teilweise etwas neu ein.
Erst im November konnten die Griesheimer 7 große Generatoren schicken. Sie sollen im Winter die Wärme- und Energieversorgung für 4 Schulen und 3 Kitas sichern. Und aktuell läuft beim Verein PDUM eine Weihnachtspäckchenaktion. Noch bis Ende November kann man Weihnachtsgeschenke für Kinder und bedürftige Erwachsene vorbeibringen. Gefüllt zum Beispiel mit Spielsachen oder Lebensmitteln wie Kaffee, Fleischkonserven oder Schokolade. Und auch Jens Nasemann aus Waldeck-Frankenberg macht weiter, egal wie viele Absagen er beim Spendensammeln kassiert.
Unsere Devise lautet, nicht reden, sondern machen.
Klingt ein bisschen danach, als ob unsere Spendenbereitschaft für die Ukraine noch so ein bisschen, ein kleines bisschen mehr Hoffnung gebrauchen könnte. Alicia Lindhoff hat für uns mit hessischen Helfern gesprochen. Auch das Deutsche Rote Kreuz bittet um Hilfe. In einer Pressemitteilung hieß es vor 2 Wochen, rund 40% der ukrainischen Bevölkerung benötige humanitäre Hilfe. Und es sei davon auszugehen, dass dieser Winter für die Zivilbevölkerung der bisher härteste wird. Ich spreche mit Christoph Jonen, er ist Leiter der internationalen Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz. Herr Jonen, Sie waren vorletzte Woche in der Ukraine. Wie ist Ihr Eindruck, ist die Ukraine vorbereitet auf diesen dritten Kriegswinter?
Als Rotes Kreuz schauen wir natürlich vor allem auf die humanitäre Situation. Und es wäre schlimm, wenn nicht nach beinahe 3 Jahren der Eskalation des Krieges die humanitären Strukturen besser funktionieren würden, als sie das Anfang 2022 getan haben. Aber egal, mit wem Sie sprechen in der Ukraine, die größten Sorgen der Menschen drehen sich tatsächlich um die Energieversorgung im Winter, das heißt Heizung und Strom, weil es eben durch zahlreiche Angriffe auf Energieinfrastruktur große Schäden gegeben hat. Und die Sorge ist, dass diese sehr fragilen Strukturen inzwischen zusammenbrechen und die Menschen eben keine Heizung und keinen Strom haben werden.
Bitte beschreiben Sie uns doch nochmal, was das bedeutet, wenn der Strom ausfällt oder die Menschen nicht mehr heizen können. Was für Möglichkeiten haben Sie dann noch?
Das unterscheidet sich sehr stark, je nachdem, ob Sie aufs Land oder in die Städte schauen. Auf dem Land leben die Menschen teilweise sowieso ohne Strom, mit wenig Strom. Da lässt sich das, glaube ich, etwas besser kompensieren. Aber in den großen Städten, in Kiew, in Odessa, in Charkiw, das sind natürlich moderne Großstädte mit Hochhäusern. Da können Sie, das sind Fernwärmeeinrichtungen, da können Sie sozusagen individuell an einem Stromausfall, an einem Heizungsausfall nichts ändern. Das heißt, Sie sitzen in der kalten Wohnung, Sie sitzen im Dunkeln und humanitäre Organisationen wie das Rote Kreuz versuchen eben Notlösungen zu bieten, Wärmepunkte, Stationen, wo man Telefone aufladen kann, solche Dinge.
Jetzt helfen Sie auf dem Land vor allem auch älteren Menschen. Sie haben mobile Gesundheitseinheiten. Was sagen die Menschen? Fühlen die sich mittlerweile vergessen oder haben die noch Hoffnung?
Ja, diese mobilen Gesundheitseinheiten, von denen das ukrainische Rote Kreuz mehr als 120 im gesamten Land betreibt, die sind ein wichtiger Baustein in dieser Versorgung. Der zweite Baustein ist tatsächlich die Pflege und Unterstützung von alten und hilfebedürftigen Menschen zu Hause. Gemeinsam wirkt das dann sehr stark. Wenn Sie die Menschen besuchen, und ich konnte einige dieser Menschen besuchen, es ist eine große Dankbarkeit spürbar, weil diese Situation, in der diese Menschen leben, vor allem alte Menschen, durch den Krieg nochmal verschärft worden ist. Sie sind häufig allein gelassen, sie leben ohne jede Unterstützung. Und gerade da, bei gleichzeitig überlasteten Gesundheitssystemen, ist diese sozusagen aufsuchende Gesundheitsversorgung, aufsuchende Pflege zu Hause enorm wichtig.
Wie schätzen Sie denn die psychischen und physischen Belastungen für die Menschen im Moment ein? Und können Sie vielleicht auch sagen, wie sie sich entwickelt hat so in den letzten 3 Jahren?
Ja, Sie haben natürlich immer noch Menschen, die durch, oder von Anfang an Menschen, die durch direkte Kampfhandlungen verletzt werden, was aber tatsächlich vermutlich fast alle Menschen in der Ukraine betrifft, ist die psychische Belastung. Viele Menschen sind traumatisiert. In vielen der großen Städte haben sie jeden Tag Luftalarme. Auch das macht ja etwas mit der Psyche der Menschen. Dieser Krieg ist unheimlich mitnehmend, erschöpfend. Die Menschen sind einfach erschöpft und sie sehen eben in jedem Dorf, in jeder Stadt, auf den Plätzen sehen sie Fotos getöteter Soldaten. Das heißt, sehr viele Menschen sind einfach auch in ihren Familien direkt betroffen und es gibt nach wie vor Millionen von binnenvertriebenen Menschen.
Kann das Deutsche Rote Kreuz eigentlich bei psychischen Problemen, bei Traumata irgendwie helfen?
Das ist in der Tat eine der Schwerpunktaktivitäten, wo das Deutsche Rote Kreuz das ukrainische Rote Kreuz unterstützt. Natürlich braucht es auch diese sozusagen körperliche Gesundheitsleistungen. Aber es geht eben auch darum, und da haben wir gemeinsam mit dem ukrainischen Roten Kreuz Programme entwickelt, die auch eine niederschwellige psychosoziale Unterstützung ermöglichen, die also nicht immer direkt Psychiater, Psychologen involviert, sondern die versucht, Menschen dort abzuholen in einer Situation, wo sie sich befinden und was durch Freiwillige durchgeführt werden kann.
Jetzt im Winter unterstützen Sie die Ukrainer vor allem mit Bargeldzahlungen, damit sie eben heizen und auch Medikamente kaufen können. Heißt das denn, dass wenn man jetzt Geld hat, dass man im Moment ganz gut durchkommt?
Man muss grundsätzlich sagen, dass die Märkte in der Ukraine jedenfalls für die allermeisten Artikel sehr gut funktionieren. Aber wie Sie ansprachen, es fehlt eben häufig an den nötigen Barmitteln. Und unsere Hilfen, da wo wir Bargeldhilfen leisten, das richtet sich auch wieder vor allem an ältere Menschen, an alleinstehende Menschen, die dann auch wieder Unterstützung brauchen, weil selbst wenn sie das Geld haben, sie können halt nicht selbst Holz kaufen, sie kommen nicht zu den Apotheken. Und da greift eben wieder diese aufsuchende Pflege und die mobilen Gesundheitsstationen.
Sie unterstützen auch die Krankenhäuser. Wie steht es denn um die Infrastruktur?
Bei den Krankenhäusern war es zu Beginn im Jahr 2022 vor allem so, dass wir mit Material unterstützt haben und mit fachlicher Expertise, indem wir ausgebildet haben in Bereichen wie zum Beispiel Triage, wenn plötzlich sehr viele verletzte Menschen kommen, wie man dann priorisiert in der Behandlung von kriegschirurgischen Verletzungen. Inzwischen ist es so, dass wir die Krankenhäuser vor allem mit Stromversorgern unterstützen, also Generatoren, um eben im Falle von Stromausfällen eine Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
Jetzt werden Sie durch Spenden finanziert und Sie bekommen Geld vom Auswärtigen Amt. Wie stabil ist das denn, die Finanzierung? Und merken Sie auch da, dass die Spenden vielleicht nachlassen?
Also wir haben weiterhin Unterstützung, sowohl vom Auswärtigen Amt als auch von Spendern und Spenderinnen. Aber natürlich sind die Spenden nicht mehr in dem Umfang da, wie sie es 2022 waren. Das ist zunächst mal auch ein ganz natürlicher Vorgang. Aber, und das ist mein Anliegen, wirklich zu sagen, in der Ukraine ist der humanitäre Bedarf weiterhin sehr groß und wir benötigen Spenden auch aus der Bevölkerung.
Christoph Junen vom Deutschen Roten Kreuz hat mit uns gesprochen. Er konnte sich erst vor kurzem selbst ein Bild von der humanitären Lage in der Ukraine machen. Das Interview mit ihm haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der Tag ist hier. Diese Sendung heißt Dritter Kriegswinter, die Ukraine zwischen Hoffnung und Zermürbung. Was Zermürbungskriege ausmacht, frage ich jetzt Professor Dr. Alaric Searle. Er leitet das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. In einem Aufsatz für den britischen Think Tank Royal United Services Institute habe ich gelesen, dass heute schnelle Kriegsmanöver eigentlich unmöglich geworden sind, weil die modernen Waffen so präzise sind und so tödlich, dass es eigentlich immer auf Zermürbungskriege hinausläuft. Ich habe ihn gefragt, ob er das auch so sieht, kurz vor der Sendung.
Nicht ganz. Also wenn es um Manöver im Sinne von NATO-Manöver geht, also wo erprobt wird, Drohnen sind sicherlich ein Teil davon. Aber wenn wir reden von Manöver auf dem Schlachtfeld, dann gibt es sicherlich immer eine Bedrohung durch Drohnen. Aber wie wir gesehen haben bei der Kursk-Offensive der Ukraine, bei einer langen Frontlinie, kann man nie alle Frontabschnitte mit Drohnen abdecken. Das heißt, unerfahrene Truppen mit einer schlechten Ausbildung wird ihre Drohnen nicht so intelligent einsetzen können wie erfahrene Spezialisten. Das heißt, es wird immer Lücken geben und es ist immer eine Frage, was man für Waffen zur Verfügung hat. Wenn man Luftunterstützung hat, gegen Drohnen und so weiter und so fort, gibt es sicherlich die Möglichkeit, dieses Problem zu überwinden.
Und wenn wir das jetzt anwenden auf die Ukraine gerade, da haben wir es ja trotzdem, dass beide Seiten eigentlich nur sehr langsam Flächengewinn machen können. Woran liegt das?
Das liegt im Falle der Ukraine bei der fehlenden Truppenzahl. Die haben einfach nicht genug Truppen, würde ich es so einschätzen. Bei den Russen, das Problem ist die Inkompetenz der Führung. Also die kämpfen so schlecht und die haben ein Problem in zweierlei Hinsicht. Einerseits bei Wladimir Putin, er versucht alles zu entscheiden, was schlecht ist. Andererseits ist die mittlere Führungsebene ziemlich schlecht ausgebildet und die Truppen sind teilweise überhaupt nicht ordentlich ausgebildet, sodass die Waffensysteme, die die besitzen, können die nicht effektiv einsetzen.
Das klingt für mich danach, dass nicht geplant war, dass es zu so einem langen Zermürbungskrieg kommt, sondern einfach ja, die Ressourcen, die Gegebenheiten dazu geführt haben?
Ja, es war gar nicht geplant, einen längeren Krieg zu führen. Wladimir Putin hat im Prinzip das Modell von den 80er Jahren angewendet. Und dieses Modell war gedacht, dass innerhalb von 70 Stunden musste eine operative Entscheidung herbeigeführt werden durch schnelles Vorankommen. Aber dieses Modell war gedacht für die Bundesrepublik Deutschland in den 80er Jahren. Und mit der Größe von der Ukraine hat das einfach nicht geklappt. Die Wartung der russischen Fahrzeuge war ganz schlecht. Die waren gar nicht eingestellt auf so einen Krieg. Und Putins Einschätzung war, dass die Ukraine einfach kollabieren würde innerhalb Stunden, was natürlich nicht der Fall war.
Könnte man den Ukraine-Krieg mit anderen Kriegen vergleichen, zum Beispiel jetzt mit dem Ersten Weltkrieg?
Ja, also es gibt verschiedene Vergleichsmöglichkeiten. Vietnam wäre das schlechteste Beispiel, weil es in diesem Krieg keinen klaren Fronten gab. Aber der Erste Weltkrieg ist in mancherlei Hinsicht ein guter Vergleich, insofern, dass die Verteidigung auf beiden Seiten sehr stark geworden ist. So die fehlenden Durchbrüche, die zu einer Entscheidung hätte führen können, bedeutet, dass beide Seiten versuchen, einfach durchzuhalten und ihre Waffenproduktion ständig zu steigern. Es ist manchmal ein Vergleich gemacht mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Das hat sich für weniger glücklich. Der Angriff von Putin im Februar 2022 war ein Paradebeispiel eines Eroberungskrieges mit imperialistischen Zügen. Sicherlich gab es am Anfang in Donbass und Luhansk Elemente eines Bürgerkrieges, aber dies ist meiner Meinung nach inzwischen weniger der Fall. Der Krieg ist ein klassischer Kampf zwischen zwei souveränen Staaten.
Lässt sich sagen, was so ein Zermürbungskrieg ausmacht? Ist es immer so, dass da unheimlich viele Tote sind, einfach allein durch die Dauer? Und lässt sich auch sagen, wer dann am Ende so einen Zermürbungskrieg gewinnen kann?
Das ist sicherlich ein Aspekt. Also ich denke, es geht darum, sozusagen, wie viele Toten es gibt, die sozusagen das gesamte System überbeansprucht. Dass man muss sozusagen immer mehr Männer finden für die Front. Und die Kriegswirtschaft wird, also die Wirtschaft wird umgestellt auf Kriegswirtschaft. Und in diesem Szenario dann letztendlich, es gibt auch einen Kampf gegen den Willen der gegnerischen Bevölkerung und auch ihren Verbündeten. So dass, wenn wir sozusagen betrachten, der russische Krieg als Zermürbungskrieg, das ist auch ein Zermürbungskrieg gegen die Bevölkerung im Westen.
Was ist denn da eigentlich, wenn wir jetzt erst nochmal auf die Ukraine gucken, am entscheidendsten? Was zermürbt die Menschen am meisten?
Das ist eine ganze Reihe von Faktoren. Hunger spielt eine Rolle, Kälte, die Ungewissheit, wie lange das dauern wird. Jede Familie ist betroffen.
Lässt sich aus der Geschichte irgendwie heraus erkennen, wann der Kipppunkt immer kommt? Also wir sind jetzt in der Ukraine im dritten Kriegswinter. Ist das jetzt so die entscheidende Zeit?
Im Moment würde ich nicht daran glauben, dass die Bevölkerung einknickt. Also die haben gesehen, was es bedeutet, unter russischer Herrschaft zu leben. Und ich glaube, obwohl die sicherlich kriegsmüde sind, ich denke, die werden durchhalten. Der Kipppunkt kann häufig eine letzten desaströsen Offensive sein. Ein gutes Beispiel sieht man in den Iran-Irak-Krieg von 1980 bis 1988. Die Iraner haben eine Großoffensive gestartet und dadurch viele Stabsoffiziere verloren. Und der Gegenoffensive der Iraker hat dann sehr rapide Fortschritte gemacht. So, also man könnte schon es vorstellen, dass ein letzter Versuch von Putin irgendwie durchzubrechen dann zu einem Kipppunkt führen könnte.
Sie haben es gerade angesprochen, wir befinden uns auch in einem Zermürbungskrieg gegen den Westen. Jetzt wird ja viel darüber gesprochen, es könnte vor allen Dingen unter dem neuen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu Frieden kommen oder zumindest zu einem Verhandlungsergebnis. Aber die Frage ist, wie lange wird Putin dann stillhalten und dann vielleicht doch wieder angreifen? Ist der Westen auf einen weiteren Zermürbungskrieg vorbereitet?
Im Moment würde ich sagen, nicht. In Deutschland, die Bevölkerung ist eigentlich hinter der Bundeswehr, steht hinter der Bundeswehr. Unsere Meinungsumfragen am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr haben dies eindeutig bewiesen. Aber ich denke, wir brauchen realistischere Debatten in der Gesellschaft und auf Talkshows, um was es hier eigentlich geht, wie groß die Bedrohung ist. Und im Fall von Wladimir Putin, er hat sehr eindeutig gesagt, was er will. Und ich denke, die Einschätzung, dass er im Falle eines Sieges von Russland, er würde auf jeden Fall nicht aufhören.
Und was glauben Sie, wenn es keinen Sieg gibt?
Wenn es keinen Sieg gibt, dann wird sozusagen der Konflikt weiter eventuell auf anderen Teile des Erdballs eskalieren. Natürlich, dieses ist ein Krieg nicht nur von Russland gegen den Westen. Also China ist involviert, auch inzwischen Nordkorea. Ich denke, dass wir können weiterhin uns einstellen auf also diese kleineren Zerstörungstaktik, Durchschneiden von Kabel.
In der Ostsee.
In der Ostsee, sowie also Propaganda, eine Fortsetzung der Propaganda-Offensive.
Professor Dr. Alaric Searle, leitender Wissenschaftler des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, war das. Das Interview mit ihm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Laut ihm ist der Westen nicht gut vorbereitet auf Zermürbungsangriffe durch Russland, China und Nordkorea. Der Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie, die Zerlegung der Ampelregierung, Donald Trump ist erneut zum US-Präsidenten gewählt, der Krieg in Israel und Palästina. Mit all dem muss man auch erstmal fertig werden. Mein Kollege Christian Altmaier hat sich auf den Straßen im Südwesten umgehört, wie gut das den Menschen in Deutschland gelingt.
Die ganze Lage, die wir im Moment haben, die macht wohl alle Menschen Sorgen. Ne? Egal, ob es jetzt dann Kriege sind oder politische Entscheidungen. Ne?
Keiner weiß, was kommt in den nächsten 5 Jahren von uns.
Ich habe 4 Enkelkinder und natürlich macht mir die Zukunft Angst.
Wer sich auf den Straßen wie hier in Trier umhört, bekommt oft solche Antworten zu hören. Und es ist kein Wunder, angesichts der Nachrichten, die täglich auf uns einprasseln. Irgendwo ist immer Krise. Und das macht den Menschen seit der Pandemie zu schaffen, sagt der Psychiater Klaus Lieb vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Jedoch heißt das nicht, dass alle Menschen an der Weltlage verzweifeln.
Wir haben schon in der Corona-Krise eigentlich gesehen, dass insgesamt die psychische Belastung, die Unsicherheiten und Ängste zunehmen. Gleichzeitig sehen wir in unseren Untersuchungen am Leibniz-Institut, dass eben Menschen doch auch sehr starke Kräfte haben, sich psychisch gesund zu erhalten. Und das sehen wir eben bei weit über 80-90% der Bevölkerung ohne Psychotherapie, einfach weil sie diese eigene Kraft haben.
Diese Kraft nennen Fachleute Resilienz. Gemeint ist damit die Fähigkeit, mit Stress und Belastungen fertig zu werden. Sie entspringt dem Frontallappen des Gehirns, mit dem wir planen und Situationen einschätzen. Bei resilienten Menschen ist dieser Teil des Hirns besonders aktiv. Sie bewahren einen kühlen Kopf und somit die Kontrolle über die eigenen Gefühle, die in anderen Regionen des Hirns entstehen. Und das können Menschen in ihrem Alltag trainieren, wie Klaus Lieb sagt.
Sicher ist es so, dass der eine Mensch vielleicht doch eher zum Optimisten wird. Der wird es etwas leichter haben, mit Krisensituationen umzugehen. Aber wir gehen davon aus, dass Resilienz etwas Dynamisches ist, das einem nicht einfach so in die Wiege gelegt ist, sondern dass man lernen kann.
Auch aus Krisen kann man lernen. Hatte der Philosoph Friedrich Nietzsche also recht, was uns nicht umbringt, macht uns stärker? Nicht unbedingt. Es geht eher darum, sich selbst Pausen zu gönnen, zum Beispiel vor der Flut an schlechten Nachrichten.
Man muss sich informieren, man muss dranbleiben, aber jetzt lange überlegen und mir Sorgen machen, dann verliere ich meine Lebensqualität.
Gut, man kann sich dem Ganzen nicht entziehen. Die Nachrichtenwelt ist generell überall, aber ich kann nichts daran ändern. Wenn ich mich jetzt verrückt mache, bringt es mir gar nichts.
Ich denke, positiv denken ist das beste Mittel, ne? Weil negativ gibt es genug.
Positiv denken macht resilient. Ein Beitrag von Christian Altmaier. Der Tag ist hier. Wir sprechen darüber, wie lange die Ukraine den Krieg gegen Russland noch aushalten kann. Unser Titel dieses Mal: Dritter Kriegswinter. Die Ukraine zwischen Hoffnung und Zermürbung. Wir haben ihn gerade schon im Beitrag gehört, Professor Dr. Klaus Lieb. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt. Die Weltgesundheitsorganisation hat schon vor 1 Jahr gewarnt, dass jeder 4. Ukrainer dem Risiko ausgesetzt ist, durch den Krieg an psychischen Störungen zu leiden. Mittlerweile dürfte das nicht nur jeder 4. Ukrainer sein. Herr Professor Dr. Lieb, was für psychische Störungen sind denn die Folge von Kriegen? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Naja, Kriege haben natürlich grundsätzlich immer ein sehr hohes Traumatisierungspotenzial. Also wenn man nicht selber jetzt von Kriegsereignissen direkt betroffen ist, dann hat man eben doch im nahen Umfeld eigentlich praktisch immer jemand, der oder die davon betroffen ist. Also deswegen sind die Traumatisierungen sehr nah an den Menschen dran. Und wir wissen aus langjähriger Forschung, dass Traumatisierung immer ein Risikofaktor darstellen, dass jemand eine psychische Erkrankung entwickelt. Und das sind jetzt nicht nur die Erkrankungen, die jetzt, sag mal, ganz nah traumanah sind, traumaassoziiert sind, also wie die posttraumatische Belastungsstörung, sondern ganz allgemein auch Angststörungen, Depressionen, also das ganze Spektrum. Wenn man sich aber die posttraumatische Belastungsstörung anschaut, dann haben wir natürlich da schon ein hohes Risiko. Nicht jeder entwickelt so eine Störung, aber wenn jeder Vierte eben auch von solchen Kriegsereignissen und Traumatisierung betroffen ist, dann kann man sich vorstellen, wie viele Menschen das sind, die unter solchen wiederkehrenden Erinnerungen, Wiedererleben des Traumas, Schreckhaftigkeit und Vermeidungsverhalten leiden, und das ist schon eine hohe Belastung.
Ja, es ist eine enorme Belastung, nicht nur für die Soldaten und Veteranen, auch für die Zivilbevölkerung. Weiß man aus der Forschung, wer warum damit besser umgehen kann als andere?
Also grundsätzlich ist so, dass eigentlich die Menschen mit so einer Grundfähigkeit ausgestattet sind, auch mit Belastung und Stress umzugehen. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt jeder, der eine schwierige, kritische Lebenssituation hat oder eine Traumatisierung hat, dass der dann auch eine psychische Störung danach entwickelt. Es ist nur ein Teil der Betroffenen. Wir gehen etwa von vielleicht so etwa 10, maximal 10% davon aus. Ja. Die meisten Menschen können eigentlich ihre psychische Gesundheit auch aufrechterhalten, wenn sie mit starken Lebensereignissen konfrontiert sind. Und das ist eigentlich erstmal eine gute Nachricht. Also die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die Aufrechterhaltung psychischer Gesundheit nach stressigen Ereignissen oder Traumatisierung ist erstmal was sehr häufig ist. Und wir sehen, dass das etwa ja, 2/3 der Menschen so eine Resilienz zeigen. Oder weitere 20%, die auch nach einer gewissen Zeit der psychischen Belastung dann auch wieder in den Normalzustand ihrer psychischen Gesundheit zurückkehren.
Die Ukraine war auch schon vor dem russischen Invasionskrieg krisenerprobt, wenn man das so sagen kann, durch die Besetzung der Krim. Da gab es ja auch schon tausende Binnenflüchtlinge. Erst in den 90ern wurde die Ukraine überhaupt unabhängig von der Sowjetunion. Wird man resilienter durch Krisen und Herausforderungen?
Ich denke, das ist sehr schwierig ist jetzt zu sagen, dass man durch solche Bedrohungsszenarien dann stärker wird. Aber trotzdem tatsächlich ist es so. Natürlich wachsen wir auch an Stress, wir wachsen an Belastungen. Wir können auch als Menschen daran wachsen, wenn wir mit traumatischen Erfahrungen konfrontiert werden. Gleichzeitig wünscht man sich natürlich, dass sowas nie gekommen wäre, dass man viel früher auch schon die Voraussetzung geschaffen hätte, dass eben die Bevölkerung nicht in so eine Situation kommt, in der sie jetzt steckt. Trotzdem ist es so, dass man daran wachsen kann, indem man sich zum Beispiel auch zurückbesinnt auf Fähigkeiten, die man in früheren Krisen erlernt hat, ja, also man kann sich stark machen, dass man schaut, was hat da geholfen, zum Beispiel, dass man sich mit anderen zusammengetan hat, also soziale Unterstützung, Netzwerke aufgebaut hat, die einem dann auch in späteren Schwierigkeiten dann wieder helfen. Das wäre so ein Beispiel, also dass man da stark werden kann durch Rückbesinnung, was geholfen hat früher.
Also ist eigentlich entscheidend, dass man über das Erlebte redet?
Das ist für jeden anders. Also sich natürlich komplett zurückziehen ist meistens nicht so gut angeraten. Aber trotzdem haben die Menschen eigentlich schon die Fähigkeit, auch viel mit sich selbst auszumachen, also sehr viel Kraft aus sich selber zu holen. In der Regel ist es so, dass die Auseinandersetzung mit anderen, dass man darüber sprechen kann und Leid oder Belastungen gemeinsam erträgt, natürlich meistens der bessere Weg. Wir wissen, dass soziale Unterstützung oder zumindest die gefühlte, also wahrgenommene und gefühlte soziale Unterstützung, also wie gut man sich in einem sozialen Netzwerk aufgehoben und unterstützt fühlt, dass das eigentlich einer der wichtigsten Resilienzfaktoren ist.
Gibt es noch was anderes, was man auch alleine machen kann, das hilft, dass man resilienter wird? Gibt es irgendwelche Trainingsmethoden?
Ich denke, dass grundsätzlich wichtig ist, auch für seine psychische Gesundheit zu sorgen, so wie wir für die Herzgesundheit ja was machen wollen, ja, dass wir uns körperlich fit halten. Und so ist es eigentlich auch wichtig, dass wir auch für unsere psychische Gesundheit sorgen. Und da kann jeder eigentlich was machen. Also wenn man sich regelmäßig bewegt, wenn man für einen guten Schlaf sorgt, wenn man zum Beispiel weniger Alkohol trinkt, wenn man sich soziale Netzwerke aufbaut, dann sind das alles Maßnahmen, die man heute machen kann und die einen in zukünftigen Krisensituationen auch helfen können. Also wir sollten die Prävention, also die Vorbeugung vor psychischen Erkrankungen genauso ernst nehmen wie eben die Herzgesundheit.
Wenn man sich anschaut, dass die Deutschen jetzt immer nachrichtenmüder werden anhand der ganz vielen Krisen, da hört man immer wieder Experten, die sagen, man muss sich Pausen schaffen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich so der Rat, dass man den Kopf in den Sand steckt. Wäre es nicht eigentlich viel wichtiger, schon noch Nachrichten zu konsumieren, aber zu lernen, damit umzugehen?
Ich glaube, da kommt es auch wieder auf das richtige Maß an. Also wir haben gesehen, dass Menschen, die jetzt gerade, also in der Corona-Pandemie zum Beispiel, die sich sehr stark in sozialen Netzwerken aufgehalten haben, die praktisch von einer Schreckensmeldung zur nächsten gechattet sind, dass die eigentlich größere Schwierigkeiten hatten, ihre psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten, sodass die Empfehlung naheliegt, zu sagen, okay, man konsumiert eben zu bestimmten Tageszeiten Nachrichten und nimmt sich eben in der anderen Zeit auch Zeit, sich selber stabil zu machen und ein Stück weit für sich zu sorgen. Gleichzeitig möchte ich nochmal sagen, dass eben die Resilienz, die Fähigkeit, auf die psychische Gesundheit trotz Belastung aufrechtzuerhalten, eigentlich sehr verbreitet ist und wir da auch sehen müssen, dass jetzt Deutschland eigentlich auch oder die deutsche Bevölkerung, die es dann noch vergleichsweise gut hat, auch doch sich da ein bisschen ein Stück weit drauf zurückbesinnen muss, dass wir eben doch auch diese Kraft haben, ja, und dass wir ein bisschen rauskommen aus diesem starken negativen Blick. Und das wäre auch was man psychologisch tun kann, ja, also dieser Blick immer auf das Negative, den wir ja auch, das muss man sagen, in den Medien sehr stark haben, ja, der sollte eigentlich ergänzt werden durch einen Blick auf das Positive, ja, also wie ich die Dinge bewerte, also ob ich zum Beispiel in was Negativem auch was Positives sehen kann oder indem ich mir ganz bewusst auch die positiven Gedanken und positiven Dinge auch einimpfe gedanklich, ja, das kann auch dazu führen, dass wir psychisch stabiler sind und darauf sollte man, glaube ich, mehr Acht geben.
Resilienzforscher Professor Dr. Klaus Lieb hat mit uns über die psychischen Folgen des Ukraine-Krieges gesprochen. In dieser Tagsendung haben wir versucht herauszufinden, wie es um die Ukraine steht, wie lange die Ukrainer Putins Krieg noch ertragen können, wie sehr auch uns die Bedrohung zermürbt. Dieser dritte Kriegswinter könnte entscheidend sein. Selbst wenn die Hälfte der Ukrainer laut der Gallup-Umfrage ein so schnelles Kriegsende wie möglich wollen, sind auch noch knapp 40% bereit zu kämpfen, bis sie den Krieg gewonnen haben. Unsere Gesprächspartner glauben, die Ukraine lässt sich nicht so leicht zermürben. Wer mehr hören möchte zum Krieg in der Ukraine, kann das auch im Podcast von den ARD-Korrespondenten Anna Engelke und Carsten Schmiester. Streitkräfte und Strategien heißt ihr Podcast. Sie versuchen, ruhige Antworten auf die vielen beunruhigenden Nachrichten zu finden. Finden Sie in der ARD-Audiothek. Da finden Sie uns auch. Das war der Tag. Ich bin Isabel Reifenrath. Bis bald.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.